1. Timotheus Kapitel 6 und da wollen wir zusammen den Vers 11 lesen. Da heißt es: Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Lieben, Ausharren, Sanftmut des Geistes. Soweit das Wort Gottes. Du aber, o Mensch Gottes. Es soll uns heute ein wenig zur Aufgabe gemacht sein, dieses neutestamentliche Gotteswort. Nicht viel, ein wenig zu untersuchen. Ein wenig. Und ich glaube, das reicht für uns, insbesondere dann, wenn wir es verstanden haben, worum es geht. Was bedeutet eigentlich die Anrede Mensch Gottes, von denen Timotheus, wie wir hier entnehmen können, einer davon war? Es sind also Menschen angeredet, angesprochen, die nicht allein Gott kennen, sondern Menschen, die göttlicher Natur sind. Und das ist nur möglich durch eine neue Schöpfung, von der der Herr Jesus an so manchen Stellen redet, von Neuem geboren zu werden, wie wir das in Johannes 3, Vers 5 unter anderem lesen. Anders ausgedrückt sind Menschen Gottes jene Art von Menschen, die in einer gerichtsreifen, in einer völlig feindlichen Welt für Gott da sind, aber auch für Gott leben, aber auch die allen Fleiß daran setzen, den Willen des Herrn zu erkennen, um ihn dann zu tun. Das ist die Absicht Gottes. Und dazu gehören, wie wir das in Hebräer 5 lesen, geübte Sinne. Vor allem aber auch ein Eingehen auf die Gedanken Gottes, die uns mitgeteilt sind in seinem Wort. Und den meisten Kindern Gottes, ich sage das zu unser aller Beschämung, gelingt dieses nicht. Und das ist das Problem. Obgleich von vielen Gläubigen dies gewünscht wird, weil man über Jahre und nicht selten sogar über Jahrzehnte das Wort Gottes gehört hat, ohne vom Wort des Herrn verändert zu werden. Ist man eben auf die Gedanken Gottes in letzter Konsequenz nicht also eingegangen. Denn jedes einzelne Hören des Wortes Gottes bringt uns erneut in eine Verpflichtung. Und wenn schon auf das Wort Gottes nicht bis zur Veränderung geachtet wird, dann kann auch der oder die Sinne nicht darin geübt werden. Im Volksmund, da heißt es, Übung macht den Meister. Wir kennen das Wort. Nun, der Jesus vielmehr hat in dieser Frage zu uns geredet und gesagt, einer ist euer Meister. Wir sollen nicht Meister werden wollen, sondern so lange üben, bis unsere Sinne Christi Sinn angenommen haben. Um das geht's. Und es erschwert natürlich sehr, das ist uns verständlich, dass wir inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechtes leben. Aber gerade deshalb, weil es uns so schwer fällt, die Gesinnung Christi anzunehmen, tragen wir bewiesenerweise noch zu viel vom Geist dieser Welt in unseren Herzen. Sonst wird es uns nicht schwerfallen. Denn das bedarf ja der persönlichen Überwindung unseres Wollens und damit verbunden auch der Gnade unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Diese wertvollen beiden praktischen Briefe Pauli an Timotheus zeigen uns, wie selbst Menschen Gottes irren und abirren können vom Weg der Wahrheit. Jeder Errettete im Einzelnen, der nicht genug in der Wahrheit wandelt, richtet sich in letzter Konsequenz nach anderen, nach der Meinung von Menschen, auch von Gläubigen, auch von Verkündigern. Wodurch es aber erst recht zu Abirrungen kommt, weil man nicht in eigener Sache in der Wahrheit zu wandeln vermag. Und die hier genannte Wahrheit ist Jesus selbst, mit der wir zu tun haben. Dieser Timotheus lebte in einer ganz glücklichen Lage, in einem ganz glücklichen Umstand, den er mit Sicherheit auch geschätzt hat. Einen Apostel Paulus, einen Vater in Christo zu besitzen, der ihn wie ein Vater in Christo im Worte des Herrn unterwies und ihm in seiner Schwachheit nichts vorwarf. Wie das unheiligerweise im 20. Jahrhundert so oft geschieht. Und weil dieser Paulus ihn, den Timotheus, zum Herrn führte, bezeichnet er Timotheus als sein echtes Kind im Glauben. So lesen wir das. Ein echtes Kind im Glauben. Wir können heute Nachmittag, heute Abend darüber nachsinnen, was das wohl bedeutet. In dem ersten Brief stellt der Apostel Paulus dem Timotheus den Weg, wie es heißt, etlicher vor Augen. Und am Schlusse dieses Briefes bringt er den Gegensatz vor: Du aber, o Mensch Gottes, jene etlichen werden also, was ihren Wandel betrifft, mit dem Menschen Gottes verglichen. Mit diesen etlichen wollen wir uns heute beschäftigen und wollen sehen, wie reich Gottes Wort zu uns redet. Diese etlichen, die in diesem ersten Brief an Timotheus eine ganze Kette enthält. Und darum müssen wir Gottes Wort in die Hand nehmen und schlagen 1. Timotheus 1, Vers 3 auf. Und wir sehen jetzt etliche jeweils in der Situation. In 1. Timotheus 1, 3 steht: auf dass du, jetzt wörtlich, etlichen gebötest, nicht andere Lehren zu lehren. Wie ist doch die Lehre, und zwar die gesunde Lehre, von der Gottes Wort redet, unter dem Volke Gottes vernachlässigt? Die meisten Gläubigen, die allermeisten Gläubigen in der Gemeinde Jesu weltweit, wissen überhaupt nicht, was die Lehre des Neuen Testaments ist. Das muss man sich vorstellen. Als Errettete des Neuen Testaments wissen die nicht, was die Lehre ist. Und so meinen Unheilige, wenn es nicht immer erbaulich oder rührselig betont zugeht, schmecke ihnen das Wort Gottes nicht. Ich habe von unheiligen etlichen gesprochen, auch in unserer Zeit. Es entspricht eben der Lehre Gottes, seines Wortes, dass die gesunde Lehre die Grundlage jeden geistlichen Wachstums auch heute ist. Nächstens folgt 1. Timotheus 1, Vers 5 bis 6. An dieser Stelle wird von ungeheucheltem Glauben gesprochen. Wovon wirklich etliche abgeirrt sind. Und wir müssen die Frage stellen, was veranlasst eigentlich einen erretteten Sünder vom Glauben abzuweichen. Das ist ein Unding. Aber damals wie heute möglich. Und vorhanden. Und da kann bei solchem Vorgang allein nur Sünde jene Herzen betören. Und wie geneigt sind wir vom alten Menschen her, mehr zu scheinen zu wollen, als das, was wir sind in den Augen Gottes. Dabei kommt es auf eine Unterschätzung des neuen Menschen in uns und eine Überschätzung des alten. Das ist dieser giftige Zustand. Erst Zeiten von Prüfungen und Not machen offenbar, dass unser Glaube, von dem wir natürlich Gewaltiges halten, echt oder geheuchelt ist. Geschwister, ich werde jetzt ganz praktisch. Würden durch Führungen Gottes und seiner Zulassungen Umstände in unserem Land folgen, ähnlich wie in der Sowjetunion, dann könnte ich heute Folgendes sagen. Dann würden von unserer Gemeinde ein ganzer Teil nicht mehr hier drin sitzen. Das sage ich. Und dann sage ich noch etwas. Und dann würden andere kommen, die wir nie gekannt haben, und würden deren Plätze ausfüllen. Und dabei käme es zu einer Situation, bei dem solche hier drin sitzen würden, von denen wir gemeint haben, das wären die ersten, die gehen könnten. Und dann wären solche verschwunden über Nacht, von denen wir gedacht haben, na, das sind die letzten, die gehen würden. Und so sieht's auch heute aus. Geheuchelter Glaube und echter Glaube unterscheidet sich allein oder erlässt sich erkennen allein in der Treue und nirgends anders. Ich bin dem Herrn dankbar, wenn untreue Gläubige gehen. Ich bin dem Herrn dankbar. Sie sind eine Last für eine örtliche Gemeinde. Sie sind ein Krebsschaden. Sie sind ein Sündenbalg für eine örtliche Gemeinde. Allein nur das in Hebräer 11, Vers 1, was wir verwirklichen, da wird vom Glauben geredet, ist echter Glaube. Haben wir verstanden? Nur das, was wir in unserem Glaubensleben verwirklichen, ist echter Glaube. Alles andere geheuchelter Glaube. Nur durch den Glauben erkennen und befolgen wir die Forderungen Gottes. Außerhalb dieses Glaubens vermag niemand, sagt die Schrift, Gott zu gefallen. Damit kämen wir zu einer Festlegung, dass viele Kinder Gottes gar nicht wissen, was Glauben ist. Dass die Vorstellungen von Glauben etwas völlig anderes aussagen als das, was Gläubige in der letzten Konsequenz ausleben. Nicht alle Kenntnis oder Erkenntnis verwirklichen wir durch Glauben. Das wollen wir jetzt gleich sagen. Und nicht jede Erkenntnis ist vom Herrn und seinem Wort, die da Gläubige besitzen und für richtig oder falsch wähnen. Da kämen wir zur nächsten Aussage des Neuen Testaments in 1. Timotheus 1, Vers 19. Hier spricht Paulus von dem guten Gewissen. Hast du auch ein gutes Gewissen vor Gott? Na, schön. Aber du darfst dir's nicht selbst gut einreden, wenn's anders vor Gott gesehen wird. Welches wirklich etliche, steht da geschrieben, von sich gestoßen. Und was nun den Glauben betrifft, Schiffbruch erlitten haben. Die Bibel redet hier in der Ausdrucksweise der Marine, Schiffbruch, und verbindet solches mit Glauben. Wie oft schon haben wir selbst auf dem Glaubenswege, insbesondere wenn wir schon lange den Weg der Erlösung gehen, Errettete kennengelernt, die gleich einem Wrack am Strande bewegungslos liegen. Und wie solche Wracks wieder flott gemacht werden, lehrt das Neue Testament und nicht ein theologisches Wissen und schon gar nicht der menschliche Verstand eines Kindes Gottes. Welche Hoffnungen sind da zuweilen auf den einen oder den anderen, auf das eine oder andere Wrack einmal gesetzt worden? Es waren Hoffnungen für das Evangelium, und zwar so lange, bis die Havarie kam. Und wir müssen fragen, was war da geschehen? Da hatte man nicht Acht gehabt, dass das Gewissen, von dem die Bibelstelle hier redet, nicht fein und zart im Umgang mit dem Heiligen Geist blieb. Und dadurch wurde der Geist gedämpft. Und die Beweggründe, die aus einem solchen Gläubigen dann vorkommen oder vorgetragen werden, sind dann nicht mehr lauter. Die Folge aber, wie wir wissen, Schiffbruch. Was aber ist, wenn das Gewissen nicht mehr empfindlich ist? Nun können wir sagen, da ist es eben abgestumpft. Der Heilige Geist ist sehr empfindsam. Übergehen wir ihn in unserem Eigenwillen, übergehen wir ihn und in unserem Eigenwillen der Feinheit jener Gemeinschaft mit dem Geiste Gottes, dann wird eben dieser beständig gedämpft. Aber auf die Zeit lässt sich das Gott nicht immer zugefallen. Der Prediger sagt, alles hat seine Zeit. Auch das Dämpfen des Geistes ist eine Angelegenheit, die Gott sich nur auf Zeit bieten lässt. Bei einem Gläubigen. Der Herr duldet auf die Dauer keine Unlauterkeit. Entweder kommt es zur Buße oder zum Schiffbruch. Das sind die zwei Möglichkeiten, die in unserem jetzigen Textwort von 1. Timotheus 1,19 möglich sind. Und genau das, das soll allen gesagt werden, ohne Ausnahme. Damit kommen wir zu 1. Timotheus 4, Vers 1. Dieses Wort an dieser Stelle sagt uns, dass in den späteren Zeiten wirklich etliche von dem Glauben abfallen werden, indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen. Bezeichnend ist, im nächsten Vers 2, die Lügenrede in Heuchelei angesprochen. Verhärtung der eigenen Gewissen. Verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten. Das sind Symptome der Gläubigen in den letzten Tagen. Und wenn die Erretteten einmal die schiefe Bahn der afterredenden Lügenrede begonnen haben und betreten, geht die Richtung der Schuldanhäufung immer weiter bergab. Da gibt's kein Halten mehr. Soweit, bis der Schiffbruch da ist. Ist das Ohr und das Gewissen für die Unterweisungen des Heiligen Geistes nicht mehr empfänglich, dann öffnen diese Ohren eben betrügerische Geister. Sich von Speisen zu enthalten oder nicht mehr zu heiraten. Wir können natürlich daher heraus nicht ableiten, dass der, der nicht verheiratet ist, einem betrügerischen Geist unterworfen sei. So nicht. Hier redet Gottes Wort ganz klar von diesen Lehren, die das lehren und solches befolgt wird. Das ist verständlich. Das vorgetäuschte und überlegene Reden eines Gotteskindes macht die Wahrheit der Schrift noch längst nicht aus. Ganz abgesehen vom Reden aus dem Intellekt, was zwar geistvoll klingt, aber nicht durch den Geist Gottes gewirkt ist. Und da wissen wir genau, was gemeint ist. Gar mancher hat verleugnet, was er irgendwann einmal bekannt hat. Nun, im Wort von 1. Timotheus 5, Vers 15, als nächste Stelle, spricht der gleiche Apostel, wie es wörtlich heißt, von etlichen. Von etlichen, die sich abgewandt haben, dem Satan nach. Wir sehen, das geht immer tiefer. Untersuchen wir diese Stelle hier, in 1. Timotheus 5, Vers 15, dass diese Satansgemeinschaft etlicher Gläubiger, wie es dort heißt, auf Geschwätzigkeit und vorwitziges Reden jener zurückzuführen ist. Dann wird uns menschlich gesehen Angst und Bange. Dieses harmlose Afterreden hat also Satans Gemeinschaft zum Inhalt. Hier nach der Aussage des Wortes. Wie viel Böses ist aus losen Geschwätzen schon hervorgegangen? Geistliches Leben zerstört, Herzeleid über das Volk Gottes gebracht. Ganze Gemeinden sind durch diese Dinge zugrunde gerichtet worden. Warum? Weil die Schwätzer nicht wissen, dass sie im Auftrage Satans also reden. Unwissenheit. An dieser Stelle, die wir jetzt haben, gibt der Heilige Geist den Schwestern eine ganz besondere ernste Warnung. Eine ernste Warnung, den traurigen Weg dem Satan nachzubetreten. Das steht dort geschrieben. Ich kann das Wort Gottes nicht anders lesen, als es geschrieben steht. Es ist sicher beachtenswert, dass es dem Feinde gelang, wir reden jetzt nicht vom Garten Eden, aber das erste Murren, das nicht einverstanden sein, diesen Zustand Meribas, die erste Unzufriedenheit in Verbindung mit den Witwen in der Urgemeinde hineinzutragen. Kam von Schwestern. So steht's geschrieben. Ich möchte das Wort Gottes nicht ins Gegenteil kehren. Ich wage mich nicht. Dieselbe Gefahr droht uns auch heute noch. Interessant ist, dass da immer wieder bei solchen Dingen in der Gemeinde Jesu gewisse Schwestern eine besondere Position einnehmen. Die Bibel bestätigt das uns, angefangen von den ersten beiden im Garten Eden bis zum heutigen Tag. Lasst uns darum alle vor den Schlingen des Teufels auf der Hut sein. Und darum lesen wir in der nächsten Stelle, in 1. Timotheus 6, Vers 10. Wo es heißt, die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, welcher nachtrachtend, jetzt steht wieder wörtlich, etliche vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Da sagt doch der Herr Jesus in Matthäus Kapitel 6, Vers 24, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.
Aber das Problem liegt dort, wo der Gläubige belogen wird und die Grenzen des Mammondienstes nicht erkennt. Das ist das Problem. Der Feind verwischt hier die vom Wort Gottes gesteckten Ziele und lässt die Gläubigen prompt über diese Grenzen laufen. So manches Herz ist durch den Dienst oder die Dienstbarkeit am Mammon hart und eisig kalt geworden. Geschwister, ich kann das sagen, weil mein voriger Arbeitgeber ein viele hundertfacher Millionär ist noch. Wir hatten in einer Bilanz eine Dreiviertel Milliarde, da waren aber nicht seine ganzen Vermögenswerte erfasst. Der konnte hart sein. Der konnte so hart sein, dass die ungläubigen Angestellten ihre Köpfe geschüttelt, dass sie nicht klar kamen, wie dem kleinen Mann das Schäflein geschlachtet werden soll, das ihm gar nicht gehört. Wir kennen die Geschichte mit David und dem Propheten Nathan. Sehr gut. Wie es die Schrift sagt, ist Geldliebe eine Wurzel, hier heißt es, alles Bösen. Und was aber ist, wenn nun unter uns etliche solche Wurzeln stecken lassen? Und du siehst das. Da musst du ein scharfes Messer mitnehmen und musst versuchen, das beim anderen rauszuschneiden. Nein, nein, das lass man schön die Finger davon. Dann hast du dafür zu beten. Und zwar deshalb, weil jeder selbst diese Dinge auszuschneiden hat. Und nicht andere. Das geht anderen gar nichts an. Es sei denn, dass die Probleme ins Heiligtum gebracht werden. Das ist der Weg, unser Weg, für den Nächsten. Und allein nur in dieser Weise und in dieser Richtung haben wir uns und stehen unter der Führung und Leitung des Heiligen Geistes und niemals anders, als es die Bibel sagt. Sowohl mit der Liebe zu ihm Christus, als auch in der Liebe zueinander. Und dann sind uns auch diese etlichen, von denen wir heute einiges gehört haben, in Vers 21 genannt. Die hatten durch das sogenannte fälschliche Wissen hinsichtlich des Glaubens das Ziel verfehlt. Das waren törichte Jungfrauen. Waren ja auch Gläubige. Die törichten fünf Jungfrauen waren ja auch gläubig. Sie gingen ja im festen Glauben dem Bräutigam entgegen. Im festen Glauben schmückten sie ihre Lampen. Und in der Fußnote, da finden wir einen deutlichen Hinweis darin, wie sie das Glaubensziel verfehlten. Und im Kontrast zu all diesen etlichen, die wir heute besehen durften, schreibt nun der Apostel Paulus und sagt, du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Also steht dieses Etliche, die sich anders verhalten, als die Gemeinde von Gott bestimmt ist. Immer im sündlichen Kontrast. Es sei denn, es liegen Dinge ganz klar auf der Hand, die jeder erkennen darf, der Verbindung zu Gott hat. Also stand auch selbst dieser Timotheus in Gefahr, vom geraden Weg abgebracht zu werden. In dieser Gefahr stand er. Sonst hätte Paulus ihm dies nicht so deutlich schreiben müssen. Und das ist auch der Grund, weshalb der besorgte Vater in Christo die Betonung auf das Du aber legt. Timotheus sollte sich von den ganzen Etlichen vom Grundsatz und vom Wesen her unterscheiden. Wie unterscheiden wir uns? Fliehen wir diesen Dingen, dann können wir die Dinge des Auftraggebers Gottes ausführen. Fliehen wir diesen Dingen nicht, ist auch unser ganzes Glaubenswandelleben sowieso schief und außerhalb des Willens des Herrn. Die Bibel redet so deutlich. Und weil Gott keine zweierlei Kinder, er hat keine Stiefkinder und Kinder Gottes. Und wir nur einen Geist Gottes besitzen, hat auch nicht zweierlei geduldet zu werden. Jedenfalls nicht vom Wort Gottes. Wer ist unter den Menschen Gottes, der nicht nach Gerechtigkeit, nach Gottseligkeit, nach Glauben, nach Liebe, Ausharren und Sanftmut des Geistes, wie in Vers 11 beschrieben, streben möchte? Wer möchte das nicht? Aber umsonst, und Geschwister, das möchte ich sehr betonen, umsonst fallen uns diese kostbaren Eigenschaften nicht ohne weiteres in den Schoß, auch nicht in deinen. Mach Gott nicht. Und genau das ist der Grund. Das ist der Grund, weil uns nichts in den Schoß fällt, in diesen aufgezählten Dingen von Vers 11. Dass wir im nächsten Vers 12 lesen. Kämpfe! Wir sollen Kämpfer sein. Wofür? Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Wir haben noch eine Stelle in diesem ersten Timotheusbrief. Ich habe diese Stelle ausgelassen, aus zeitlichen Gründen. In Kapitel 5, Vers 24 von etlichen. Aber da wollen wir jetzt nicht eingehen. Die Zeit ist soweit vorgeschritten. Und nun, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, jetzt kommt die Praxis. Wir haben jetzt gehört, was dem Paulus am Herzen lag, was er dem Timotheus, was er uns zu sagen hat. Erkennst du, dass es auf dich persönlich ankommt? Denn du sollst fest gegründet sein im Wort der Wahrheit. Du aber, Bruder und Schwester, lebe in der Liebe, die hier beschrieben ist, des Geistes. In der Liebe des Geistes. Du aber handle und setze dich ein, als ob es nur allein von dir abhinge, dass die Gemeinde lebendig und frisch dastehe. Hingabe des Einzelnen ist Not, heute mehr denn je. In der Tätigkeit des Reiches Gottes gilt immer noch das Wort des Herrn, das da lautet, geben ist seliger als nehmen. Als Mensch Gottes wirst du nicht, sondern bist reich gemacht. Dass du auf diesen Reichtum, der dir schon längst übereignet ist bei der Bekehrung, nicht mehr darauf warten musst. Nicht mehr warten brauchst, dass dir gegeben werde. Wir sind in Christo reich gemacht, in allem. Alle in allem. Sodann gib du, reiche du da aus der Fülle, nicht deines, nein, seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit seines Wortes, die dir als Mensch Gottes erschlossen worden ist durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus? Oder willst du, ich frage halt mal so, willst du etwa zu einem der etlichen gehören? Hast ja auch schon ausgesucht, zu welchen. Dann prüfe dein Herz und komme gleichsam zurück, wenn du irgendwie durch den Heiligen Geist geführt bist, abgewichen, abgeirrt zu sein. Die Gnade reicht aus. Die ist unendlich groß, die Gnade unseres Herrn Jesus. Sie reicht aus auch zu deiner Wiederherstellung. Wisst ihr, was Wiederherstellung ist? Als ein Zustand, als ob nie abgewichen worden wäre. So sieht uns Jesus nach der Vergebung, nach dem Reichtum seiner Vergebung im Blute des Lammes. Bleibe aber nicht entmutigt und enttäuscht am Wege stehen. Mach's nicht. Mach's bitte, bitte nicht. Sondern werde. Was denn? Oder sei. Werde oder sei. Was denn? Ein Mensch Gottes. Ein Mensch Gottes, der für Christus da ist in dieser Welt. Soweit wir nicht in dieser hingebenden Tätigkeit für das Wort des Herrn als Menschen Gottes erkannt werden, dürfte unser Wandel, den wir zutage legen, nicht gut und der Glaube dafür nicht groß sein. Sag, Bruder und Schwester, liebst du eigentlich deinen Erlöser, der dich für Ewigkeiten errettet hat, soweit du erlöst bist? Oder wenn jemand in unserer Mitte noch nicht errettet ist, dass er dich erretten will? Wie sehr liebst du ihn? Oder ist unser Glaube nur Mundwerk? Das würde dann dazu passen, wenn du nicht treu bist. Dann ist auch dein Glaube, eitler Fax. Und der Herr möchte in seiner Liebe und Gnade uns allen dafür und darüber das notwendige Licht schenken, was an etlichen Dingen unserer Herzen noch der Ordnung bedarf, um würdig zu mandeln, zu wandeln als Mensch Gottes. Amen.
Der du das All regierst, voll Herrlichkeit und Macht, du dessen heiliger Thron umgeben ist von Pracht. O Gott von Ewigkeit, du, der da ist und war, wer beugen uns und bringen dir Anbetung dar. Es leuchtet, Herr, dein Wort durchs Dunkel unserer Zeit und lässt uns schauen den Lichtglanz ewiger Herrlichkeit. Nichts, nichts ist von Bestand, nein, alles muss vergehen. Allein, o ewiger Gott, dein Wort nur bleibt bestehen. Indes die Zeit entflieht, hält deine Hand uns fest, die uns ergriffen und uns in Ewigkeit nicht lässt. Ob alles Menschenwerk wie Sand und Staub verweht, denn Liebeswille bleibt, solang dein Thron besteht. Anbetung, Ruhm und Ehr, o König, dir allein, wir stimmen in den Lobpreis aller Allmächtige, du bleibst, dich ändert keine Zeit. Du warst und bist von Ewigkeit zu Ewigkeit.